Einen schönen und gesegneten guten Morgen. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist, der da war und der da kommt, Jesus Christus, unser Herr. Amen. Überraschung, ich habe heute keine Präsentation, aber einen Bibeltext und zwar gleich zu Anfang. Und zwar aus dem Alten Testament, aus dem 2. Mosebuch, Kapitel 16. Von Elim zogen sie aus und die ganze Gemeinde der Israeliten kam in die Wüste Sin, die zwischen Elim und Sinai liegt. Am 15. Tage des 2. Monats, nachdem sie von Ägypten ausgezogen waren. Und es murrte die ganze Gemeinde der Israeliten wider Mose und Aaron in der Wüste. Und sie sprachen, wollte Gott, wir wären in Ägypten gestorben durch des Herrn Hand, als wir bei den Fleischtöpfen saßen und hatten Brot die Fülle zu essen. Denn ihr habt uns dazu herausgeführt in diese Wüste, dass ihr diese ganze Gemeinde an Hunger sterben lasst. Da sprach der Herr zu Mose, siehe, ich will euch Brot vom Himmel regnen lassen, und das Volk soll hinausgehen und täglich sammeln, was es für den Tag bedarf, dass ich's prüfe, ob es in meinem Gesetz wandle oder nicht. Am 6. Tage aber wird's geschehen, wenn sie zubereiten, was sie einbringen, dass es doppelt so viel sein wird, wie sie sonst täglich sammeln. Mose und Aaron sprachen zu ganz Israel, am Abend sollt ihr inne werden, dass euch der Herr aus Ägyptenland geführt hat, und am Morgen werdet ihr des Herrn Herrlichkeit sehen, denn er hat euer Murren wider den Herrn gehört. Was sind wir, dass ihr wider uns murrt? Weiter sprach Mose, der Herr wird euch am Abend Fleisch zu essen geben und am Morgen Brot die Fülle, weil der Herr euer Murren gehört hat, womit ihr wider ihn gemurrt habt. Denn was sind wir? Euer Murren ist nicht wider uns, sondern wider den Herrn. Und Mose sprach zu Aaron, sage der ganzen Gemeinde der Israeliten, kommt herbei vor den Herrn, denn er hat euer Murren gehört. Und als Aaron noch redete zu der ganzen Gemeinde der Israeliten, wandten sie sich zur Wüste hin und siehe, die Herrlichkeit des Herrn erschien in der Wolke. Und der Herr sprach zu Mose, ich habe das Murren der Israeliten gehört, sage ihnen, gegen Abend sollt ihr Fleisch zu essen haben und am Morgen von Brot satt werden und sollt inne werden, dass ich der Herr euer Gott bin. Und am Abend kamen Wachteln herauf und bedeckten das Lager. Und am Morgen lag Tau rings um das Lager. Und als der Tau weg war, siehe, da lag's in der Wüste rund und klein wie Reif auf der Erde. Und als es die Israeliten sahen, sprachen sie untereinander, Manhu, denn sie wussten nicht, was es war. Mose aber sprach zu ihnen, es ist das Brot, das euch der Herr zu essen gegeben hat. Das ist aber, was der Herr geboten hat. Ein jeder sammle, so viel er zum Essen braucht, einen Krug voll für jeden nach der Zahl der Leute in seinem Zelte. Und die Israeliten taten's und sammelten einer viel, der andere wenig. Aber als man's nachmaß, hatte der nicht darüber, der viel gesammelt hatte, und der nicht darunter, der wenig gesammelt hatte. Jeder hatte gesammelt, so viel er zum Essen brauchte. Und Mose sprach zu ihnen, niemand lasse etwas davon übrig bis zum nächsten Morgen. Aber sie gehorchten Mose nicht, und etliche ließen davon übrig bis zum nächsten Morgen. Da wurde es voller Würmer und stinkend, und Mose wurde zornig auf sie. Sie sammelten aber alle Morgen, so viel ein jeder zum Essen brauchte. Wenn aber die Sonne heiß schien, zerschmolz es. Herr Jesus Christus, und nun schenk du uns Klarheit und Wahrheit auch über diesen Bericht aus dem Mosebuch, dass es in unser Leben hineinspricht und uns Grund auch zur Veränderung gibt. Und du schenke uns deinen Geist, der uns verändern wird. Amen. Der Sänger Manfred Siebald hat viele Lieder gedichtet und gesungen. Manche sind so richtige, auf jeden Fall vor 10, 20 Jahren waren sie so die richtige Gassenhauer in der christlichen Gemeinde. Aber er hat auch ein recht unbekanntes Lied geschrieben, weil der Titel auch nicht so sprechend war. Der Titel heißt nämlich "Wir sind Meckerer". In diesem Lied macht er lustige, aber treffende Anmerkungen über eine gefährliche Unzufriedenheit, die sich auch oft in den Herzen von Christen breitmachen möchte und unser Leben bestimmen kann. Und dann bringt Manfred Siebald mit zahlreichen Wortspielen das Meckern der Meckerer zur Sprache. Ich habe nur mal einen Vers genommen. Wir sind die Meckerer, wir sind die Notengeber, die Millimetermesser und die Zeigefingerheber. Wir sind die Oberlehrer, wir sind die Zwischenrufer und wir sind die Briefbeschwerer. Wir sind die Schnellvergleicher, wir sind die Splittersucher, wir sind die Rotanstreicher. Wir sind die Stirnefalter, wir sind die Krümelfinder, wir sind die Rechtbehalter. Wir fallen ständig über Menschen und Geschmäcker her. Wir sind die Meckerer. Das Meckern kann zu einer Grundhaltung im Leben werden. Und in meiner schwäbischen Heimat wurde es sogar gesellschaftsfähig gemacht. Und man sagt dort in der schwäbischen Heimat, nicht geschimpft ist schon halb gelobt. Nicht geschimpft ist schon halb gelobt. Nun, diese biblische Betrachtung, diese biblische Erzählung von Mose bleibt nicht so im Lustigen stecken. Sie setzt viel tiefer an und geht tiefer. Wir hören vom Manna für Meckerer. Und zuerst bekommen wir einmal eine gute Vorstellung der Meckerer aus der damaligen Zeit. Was waren das für Leute? Was hatte das Volk Israel nicht alles mit Gott erlebt? Wenige Wochen zurück, knapp zwei Monate zurück, lagen gewaltige Ereignisse. In einer einzigen Nacht hatte Gott sein Volk mit starker Hand aus den Händen der Ägypter befreit. Gott hatte die Ägypter mit einer Serie von schweren Plagen bedrückt. Und dann kam diese Befreiung aus der Sklaverei und dieser eindrückliche Durchzug durch das Schilfmeer. Die Wassermassen gingen zurück und das Volk konnte unbeschadet und trockenen Fußes durchqueren, durchs Meer ziehen. Aber die Feinde, die danach kamen, die sie verfolgten, kamen alle um. Und dann wurde am anderen Ufer ein großes Freudenfest gefeiert. Denn das waren unvergessliche Erlebnisse und Erfahrungen, die sie da mit dem lebendigen Gott gesammelt hatten. Zu Beginn der Wanderung durch die Wüste passierte dann das Wunder von Mara. Aus völlig ungenießbarem Wasser wurde kostbares Trinkwasser. Alle konnten ihren Durst löschen und ihre Wasservorräte auffüllen. Und danach kam Elim. Das war noch schöner. Gott verwöhnte in Elim sein Volk mit einem Paradies voller Palmen und Wasserquellen. Es fehlte ihnen nichts. Doch kaum hatten sie Elim verlassen, da ging das Meckern und das Murren los. Zuerst waren es nur einige Einzelne, die schlecht redeten und alles madig machten. Aber nach einiger Zeit wurden es viele und immer mehr, denn das Meckern, das Murren ist ansteckend. Wie eine Seuche breitet es sich aus und hat damals das ganze Volk verseucht. Nicht wahr? Das muss ich mir auch klar machen. Murren ist ansteckend. Ich murre nie, ich meckere nie für mich allein. Andere stellen sich auf meine Einstellung ein. Und mit meiner Stimmung, mit vielleicht meiner miesen Stimmung, mache ich miese Stimmung. Es ist richtig erschütternd, was der biblische Bericht sagt. Und es murrt die ganze Gemeinde wieder Mose und Aaron in der Wüste. Also nicht nur ein paar, sondern am Schluss war es die ganze Gemeinde. Und diese Haltung des Murrens zieht sich wie ein roter Faden, wie ein roter Strich durch die ganze Wüstenwanderung des Volkes Israel hindurch. Immer wieder fand das Volk Grund zum Murren und Meckern. Und am Ende war es dieses Meckern und Murren, das einer ganzen Generation den Zugang zum gelobten Land verwehrte. Außerdem hat das Meckern dazu beigetragen, dass dieses Volk 40 Jahre lang eigentlich nie von der Stelle kam, sondern sich immer wieder im Kreis drehte. Das hebräische Wort für Meckern oder Murren kann man übrigens auch mit dem Knurren eines Hundes vergleichen, denn dazu wird es auch gebraucht, dieser Wortstamm. Stellt euch so vor, einen Hund, der immer anfängt zu knurren, wenn du ihm nur zu nahe kommst. Ein Hund, der schon knurrt, wenn du ihn nur anguckst. Ein Hund, der knurrt, wenn du lieb mit ihm redest, wenn du mit ihm schimpfst, egal. Der knurrt, wenn du ihm auch einen Knochen hinwirfst. Der knurrt einfach. Er ist schlicht und einfach ein Knurrer und ein Meckerer. So ein Hund. Ist das ein Leben, so zu leben wie ein knurrender Hund? Ist das das Lebensgefühl der Wüstengeneration nach diesen großartigen Wundern von Ägypten? Wir haben gelesen in diesem Bibelbericht, dass sich das Murren nicht nur gegen Mose und Aaron richtete, gegen die von Gott bestimmten Führer des Volkes, sondern im Grunde genommen richtete sich ihr Murren gegen Gott. Und es hat jemand gesagt, das war eine Majestätsbeleidigung. Das könnte man vergleichen mit einer Majestätsbeleidigung. Gott wurde beleidigt. Er hatte ihnen doch so viel Gutes getan. Er hatte so viele Wunder für sie vollbracht oder vollbringen lassen. Er hat sie bisher wunderbar und unbeschadet geführt. Und sie fangen an zu murren, kaum dass etwas nicht mehr so läuft, wie sie es gewohnt waren. Kennen wir das? Kaum läuft etwas nicht mehr so, wie wir es eigentlich gewohnt sind und wir es gerne hätten, schon kommen Widerwille auf. Und wir lernen, das Murren und das Meckern, das vergiftet nicht nur unsere eigene Seele, das vergiftet nicht nur unsere Beziehung zu anderen Menschen, sondern es vergiftet vor allem auch unsere Beziehung zum lebendigen Gott, zum Herrn. Und worin äußert sich oder äußerte sich damals das Knurren und das Murren der Leute? Es sind ganz fürchterliche Gebete, die sie zu Gott stiegen ließen. Vor allem war es der eine Satz: Wollte Gott, wir wären in Ägypten gestorben durch des Herrn Hand. Könnt ihr euch vorstellen? All die Wunder nach den vielen Jahren der Sklaverei, jetzt die Freiheit und dann dieser Satz: Wollte Gott, wir wären in Ägypten gestorben durch des Herrn Hand. So etwas Undankbares. Es war ja eigentlich auch eine Lüge. Das wollten sie ja auch nicht. Sie haben alles missachtet, was Gott bisher an ihnen und für sie getan hatte. Sie haben es so schnell vergessen. Sie haben das wunderbare Handeln Gottes mit einem Satz durchgestrichen. Sie mussten vorher in übelster Sklaverei leben. Und jetzt hatten sie Freiheit und sie halten diese Freiheit gegenüber dem Tod in der Sklaverei für eine Erlösung. Spott gegenüber Gott. Man könnte auch so sagen, diese Leute haben an einer gestörten Wahrnehmung gelitten. Sie waren krank. Es war krank, wie sie ihre Vergangenheit gesehen haben. Sie schwärmten plötzlich von den Fleischtöpfen Ägyptens. Sie tun so, als erinnerten sie sich an die Speisekarten der Luxuslokale in Ägypten. Und sie beteten herunter, ich habe diesen Abschnitt nicht gelesen. Wir denken an die Fische, die wir in Ägypten umsonst gegessen haben sie gesungen und gesagt. Und sie haben auch noch gesagt, wir denken an die Kürbisse, an die Melonen, an den Lauch, an die Zwiebeln, an den Knoblauch. Das haben sie alles so wörtlich heruntergebetet. Da dachten sie dran und nicht an die wunderbare Freiheit, in die Gott sie geführt hatte. Total verrückt, total verzerrt. Sie hatten völlig vergessen, nach 2 Monaten schon vergessen, was das Leben in der Sklaverei bedeutet hatte. Kennt ihr das Spiegelkabinett auf dem Jahrmarkt oder in einem Erlebnispark? Spiegelkabinett, da stehst du vor verschiedenen Spiegeln und drehst dich und siehst dich auf einmal ganz verzerrt. Der Bauch wird plötzlich ganz dick oder ganz dünn, die Beine ganz schief oder ganz kurz oder plötzlich ganz lang und der Kopf am Ende schief. Spiegelkabinett, müsst ihr mal machen, einfach so, zur Belustigung. Aber so eine verdrehte Optik gibt es eben nicht nur im Spiegelkabinett, sondern auch im wirklichen Leben. Ich sag's mit Vorsicht, aber ich sag's, wir werden gerne nostalgisch, besonders wenn man schon ein paar Jahrzehnte auf dem Buckel hat. Dann wird man nostalgisch. Und dann vergleichen wir mit der guten alten Zeit, in der alles besser war. Und ihr Jungen, ihr werdet euch wundern, euch geht's dann auch mal so. Die Gegenwart wird verzerrt, verschoben, verschoben. Wir vergrößern oder wir verkleinern. Wir verdrängen oder wir verengen. Wir leben oft nur noch in unserer eigenen Vorstellungs- und unserer eigenen Welt, als ob wir uns in einem selbstgebastelten Spiegelkabinett befänden. Und damit verbunden sind dann auch falsche Gebete, fürchterliche Gebete, Gebete, die von einer falschen Wahrnehmung und von einer Gedankenlosigkeit gekennzeichnet sind. Mose und Aaron mussten sich vieles anhören. Ihnen wird zum Beispiel vorgeworfen, ihr habt uns dazu herausgeführt in diese Wüste, dass die ganze Gemeinde jetzt vor Hunger sterben soll. Das ist wirklich erstaunlich. Weil der augenblickliche Erfolg ausbleibt und es im Moment gerade nichts zu essen gibt, stimmt überhaupt nichts mehr. Da wird auch Mose und Aaron, werden auch sie verantwortlich gemacht. Kurze Zeit vorher waren die Leute noch begeistert von den beiden. Kurze Zeit vorher, da haben sie alles das getan, was die beiden gesagt hatten. Und nun? Sie scheuen sich nicht, den beiden zu unterstellen, ja sogar Gott zu unterstellen. Er hätte das Volk ganz bewusst in die Wüste und in die Irre geführt. Das sind böse, das sind richtig dämonische Gedanken. Kurz vorher in Elim, da hatte der Herr sich ihnen, seinem Volk, vorgestellt. Wisst ihr, mit welchem Satz? Mit dem berühmten Satz, ich bin der Herr, dein Arzt. Ich bin der Herr, dein Arzt. Und schon jetzt in der Wüste Sin, da zeigte sich die ganze Krankheit des Volkes. Jetzt weiß man, warum er gesagt hatte, ich bin der Herr, dein Arzt. Sie waren krank. Und so ist es, wenn ein ganzes Volk zu einer Horde von knurrenden Hunden wird, dann ist eine Krankheit da. Sie sind schwer krank. Sie haben einander angesteckt. Und jetzt muss der Herr, der Helfer, der Arzt, der allein helfen kann. Und wenn wir uns in einer solchen Schieflage befinden, dann hilft eigentlich nur das eine, das erste, dass wir erkennen, in welcher verzerrten Perspektive wir leben. Dass wir unsere verzerrte und verkehrte Denkweise erkennen. Darf ich es per Du sagen? Ich glaube, man sagt sonst geht's per Du, sonst geht's verloren. Per Du. Wenn du schon knurren, wenn du schon murren, wenn du schon meckern willst, dann murre nicht gegen Gott, dann murre nicht gegen andere Menschen und murre auch nicht gegen die Verhältnisse, wie sie gerade sind. Wenn du schon murren musst, wenn's nötig sein wird, dann knurre und murre gegen deine eigene Sünde. Diesen Tipp habe ich von Jeremia. Der sagt nämlich in den Klageliedern: Was murren denn die Leute im Leben? Ein jeder murre wieder seine eigene Sünde. Und dann gibt er eine Empfehlung: Lasst uns erforschen und prüfen unseren Wandel und uns zum Herrn bekehren. Lasst uns unser Herz samt den Händen aufheben zu Gott im Himmel und sagen: Wir haben gesündigt, wir sind ungehorsam gewesen. Nachzulesen in Klagelieder 3, 39 bis 42. Wird es dem himmlischen Vater gelingen, dich und mich zurückzuholen zur Dankbarkeit, zur rechten Perspektive? Wird es dem Herrn gelingen, uns die Augen zu öffnen, dass wir sehen, worin wir uns vielleicht verrannt haben? Das Wunder geschieht. Es gibt Manna für Meckerer. Und da fällt uns zuerst mal der ins Auge, der dieses Manna gibt, der dieses Manna schenkt, der Geber der guten Gaben. Und schon steht der Vater im Himmel vor unseren Augen. Und ich kann es nur mal so sagen, alle Achtung, wie er reagiert hat. Alle Achtung, dass er nicht verbittert oder beleidigt reagiert hat, sondern so souverän. Er hat dem Volk, diesem undankbaren Volk, keine Vorwürfe gemacht. Er reagiert vielmehr mit Verständnis. Er sieht unsere Überforderungen, die wir oft im Leben so erfahren. Er sieht das Misstrauenspotenzial, das auch in unseren Herzen vorkommt. Und er sagt ganz einfach: Siehe, ich will euch Brot vom Himmel regnen lassen. Was für eine wunderbare Botschaft. Sie murren und meckern. Sie sehnen sich zurück an die Fleischtöpfe Ägyptens. Sie verachten die Freiheit, in die Gott sie geführt hat. Und jetzt sagt Gott ihnen: Siehe, ich will euch Brot vom Himmel regnen lassen. Liebe Freunde, so ist Gott. So ist der Geber aller guten Gaben, so voller Liebe, voller Barmherzigkeit. Er sagt nur: Ströme der Liebe sollen regnen über die Menschen. Und er sagt: Ich will. Und davon soll ihn nichts in dieser Welt abbringen, wenn er sagt: Ich will. Und auf dieses Ich will lässt er sich in seinem einzigen Sohn, in Jesus Christus, ans Kreuz nageln. Auf die Rebellion der Menschen kommt er nicht mit Gericht, sondern lässt das Gericht an seinem Sohn vollenden. Für mich und für dich. Liebe Freunde, ich bin überzeugt, dass wir das Bild, das wir uns von Gott so vorstellen, immer wieder korrigieren lassen müssen. Und dass wir es eigentlich immer wieder neu malen sollten, das Bild, das wir so vor Augen haben. Dass wir immer wieder auch die Barmherzigkeit Gottes uns vor Augen malen lassen. Seine Liebe. Und wieder mache ich es per Du. Kannst du dir dieses Bild von Gott am Kreuz auch dann bewahren, wenn es dir nicht so gut geht? Hast du dieses Bild vom leidenden Gottessohn auch dann vor Augen, wenn du vielleicht mal durch eine Wüstenstrecke gehen musst? Oder wenn der Magen knurrt und du Durst hast nach Leben? Siehst du dann nur in dieser verzerrten Perspektive dich selber? Oder siehst du dann ihn in seiner Liebe und Barmherzigkeit? Bei einem Besuch im Zürcher Zoo, da entdeckt ein Mann seinen ehemaligen Freund, der ihm schon sehr lange eine große Menge Geld schuldet und ihm immer wieder aus dem Weg geht. Und dann sieht er ihn vor seinem Käfig stehen, wie er da in aller Seelenruhe sein Eis schlägt. Und dann kommt die Wut in ihm hoch. Am liebsten möchte er den Kerl in den nächsten Affenkäfig sperren. Aber am Abend, da besucht er den Hauskreis. Und im Hauskreis wird die Geschichte von Hiob besprochen. Und dieser Mann versteht plötzlich, dass auch er dieses bittere Unrecht, das er da von dem Freund erfahren hat, aus Gottes Hand nehmen soll. Das fällt schwer, oder? Aber schaut, auch dafür lässt Gott Manna regnen. Brot vom Himmel. Auch dafür gibt er Kraft zum Tragen, dass wir auch mal Unrecht stehen lassen können, ohne dass uns jedes Mal dann die Wut packt und wir vielleicht dumme Dinge machen oder sagen. Das Loben ist natürlich immer die beste Antwort an den Geber aller guten Gaben. Dass wir ihn preisen und ihn anbeten, denn wenn wir ihn preisen und ihn anbeten, auch gerade dann, wenn wir Böses erleben oder wenn Dinge nicht so laufen, wie wir es gerne hätten und wir zum Meckern und zum Murren neigen, wenn wir dann loben und preisen, dann kommt er, der Herr, mit seinen Möglichkeiten, mit seinen wunderbaren Möglichkeiten wieder in unser Blickfeld. Und dann wächst das Vertrauen und dann hört auch das Meckern auf, hoffentlich doch. Und es muss ja nicht so sein, dass wir meckern durch Worte. Manchmal ist das Meckern auch ganz still und leise in unserem Herzen. Wir haben den Geber dieser wunderbaren Gabe gesehen. Und jetzt schauen wir auf die Gabe. Wir sehen das Brot, das vom Himmel herunterregnete, mit dem Gott sein Volk Tag für Tag und das über 40 Jahre minus 2 Monate versorgte. Ja, so lange hat es gedauert. Und jeder bekam immer so viel wie nötig. Nebenbei, oft wurde ja versucht, dieses Phänomen vom Manna zu erklären. Da brachte jemand mal den Hinweis, dass es eine bestimmte Blattlaus gibt im Nahen Osten und dass diese Blattlaus Tamariskenbäume ansticht, die dann einen weißen Saft aussondern, den man essen kann, der süß ist. Schöne Erklärung, oder? Aber mit all diesen biologischen oder botanischen Erklärungen kommen wir immer an Grenzen. Am Ende bleibt nämlich vieles unerklärlich. Wie soll es möglich sein, dass ein Millionenvolk, und das war, so viele Menschen zählten sie damals, etwa 1 Million Menschen, dass ein Millionenvolk über 40 Jahre hinweg auf diese Weise ernährt werden sollte? Wie soll das möglich sein? Gab es denn überall so viele Tamariskenbäume? Ich bezweifle es. Nein, die Ernährung mit dem Himmelsbrot, mit Manna, ist und bleibt ein Wunder. Auch wenn wir uns immer nur drüber wundern. Und die Geschichte von Manna führt uns auf eine ganz andere Spur, führt uns in eine ganz andere Richtung. Nämlich der Herr Jesus nimmt diese Erzählung auf und bezieht die Himmelsspeise auf sich. Und denken wir doch nachher dran, wenn wir Abendmahl feiern. Er sagt, ich bin das Brot, das vom Himmel gekommen ist. Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, der wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. Und er nimmt in diesem Zusammenhang auch die Geschichte auf vom Manna in der Wüste und sagt, die haben immer wieder Hunger gekriegt, mussten sich immer wieder neu versorgen. Aber wer an mich glaubt, der wird nie mehr Hunger haben, der wird nimmermehr dürsten. Jesus ist das Himmelsbrot, das Manna. Und ohne dieses Brot bin ich verloren. Und ich behaupte jetzt mal etwas ganz Kühnes. Diese Geschichte, dass sie plötzlich hungerten in der Wüste. Diese Geschichte mit dem Manna und den Wachteln ist nur so passiert, weil der lebendige Gott bereits den Herrn Jesus gesehen hat, der für uns das lebendige Brot geworden ist. Liebe Freunde, wir wissen das alle, aber wir müssen es immer mal wieder neu bedenken. Wir leben nicht von all dem, was wir kaufen können und was diese Welt zu bieten hat. Von diesen schönen, wunderbaren Dingen wird unsere Seele nie, nie satt. Da kann man nie genug davon kriegen, man wird nicht satt. Wir brauchen noch ein ganz anderes Lebensmittel und wir brauchen Jesus zum Leben aus der Fülle. Das Wort Manna lässt sich übrigens auch mit einem hebräischen Begriff, von einem hebräischen Begriff herleiten, der heißt Manach. Also nicht Manna, sondern Manach. Und Manach ist das Geschenkte. Wunderbar, oder? Im Hebräischen heißt das Geschenkte Manach. Und da ist das Manna. Und Jesus sagt, ich bin das vom Himmel gekommene Brot. Er ist das Geschenkte. Er wird uns geschenkt. Er sagt, ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist. Wer von diesem Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Und dieses Brot ist mein Fleisch. Denkt mir ans Abendmahl. Dieses Brot ist mein Fleisch, das ich geben werde für das Leben der Welt. Dieses Brot, dieses Manna müssen wir haben, immer und immer und immer wieder. Unbedingt. Und die Antwort auf dieses großartige Geschenk, auf diese wunderbare Gabe ist Dankbarkeit. Überwältigt sein von seiner Liebe. Die bekannten Verse aus Psalm 103 wollen wir nie, nie, niemals vergessen. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Es gibt, wie ich schon sagte, anfangs oder so versuchte zu erklären, einen Blick zurück, der die Vergangenheit verklärt und die Gegenwart beschwert. Und dann fängt das Murren an, dann fängt die Unzufriedenheit an. Es gibt aber auch diesen Blick zurück, der die Vergangenheit bedenkt und die Gegenwart bedankt. Diese Sätze kommen nicht von mir, sondern von Dietrich Bonhoeffer. Und er hat sie in einer schweren Stunde geschrieben, im Gefängnis. Ich sag's nochmal. Es gibt den Blick zurück, der die Vergangenheit verklärt und die Gegenwart beschwert. Es gibt aber auch den Blick zurück, der die Vergangenheit bedenkt und die Gegenwart bedankt. Wunderbare Sätze, die ich mir merken möchte. Nachdem wir jetzt den Geber und die Gabe gesehen haben, kommen wir jetzt noch zu den Sammlern. Habt ihr noch Geduld? Zu den Sammlern kommen wir. Gott versorgte sein Volk reichlich, aber ein jeder musste für sich selber sammeln. Abends durften sie die Wachteln einsammeln und jeden Morgen das Manna, das Gott über Nacht hat regnen lassen. Und immer ist das Sammeln am Morgen und am Abend mit einem geistlichen Vorgang verbunden. Mose und Aaron sagen zum Volk, am Abend sollt ihr inne werden. Was heißt denn inne werden? Am Abend sollt ihr inne werden. Ihr sollt darüber nachdenken. Ihr sollt studieren. Ihr sollt das nicht gedankenlos nehmen, sondern wenn ihr das einsammelt am Abend, dann sollt ihr inne werden, dass der Herr euch aus Ägyptenland geführt hat. Und am Morgen, da werdet ihr die Herrlichkeit des Herrn sehen. Ich verstehe das Abendmahl ganz ähnlich. Wenn wir Abendmahl feiern, dann sollen wir inne werden. Dann sollen wir studieren. Dann sollen wir das nicht gedankenlos nehmen, sondern tief hineintauchen in das Geheimnis, in dieses Geschenk, das Gott uns gemacht hat. Brot des Lebens, Manna vom Himmel. Am Abend kann ich doch auch zu Gott beten und gedanklich bewusst alles das sammeln, einsammeln, was er mir durch den Tag geschenkt hat. Und am Morgen darf ich mich ausrichten auf ihn und darf ihn einfach bitten, Herr, lass mich heute deine Herrlichkeit sehen. Lass mich wenigstens an der einen oder anderen Stelle deine Herrlichkeit sehen. Was kann uns Besseres passieren, wenn wir während des Tages, während unseres normalen Tagesablaufs plötzlich in unserer Gegenwart die Herrlichkeit Gottes sehen? Am Morgen sammeln wir, denn während des Tages schmilzt das Manna von der Sonne weg. Ein Interessanter Satz, oder? Dann schmilzt das Manna von der Sonne weg. Und die Israeliten haben diese Erfahrung gemacht, dass das Manna nicht auf Vorrat gesammelt werden konnte. Es reichte immer nur für einen Tag. Jeden Tag muss ich wieder neu zu meinem Herrn kommen und die Manna-Zuführung in Anspruch nehmen, die Manna-Zuteilung für diesen Tag in Anspruch nehmen. Zum Sammeln gehört das Bitten. Mit leeren Händen darf und soll ich immer wieder zu meinem Herrn kommen und ihn um das bitten, was ich für den Tag brauche, was ich an diesem Tag nötig habe. Nicht für den nächsten und übernächsten, nicht für das, was in 10 Jahren, was ich dann brauche, was ich brauche, wenn ich vielleicht mal krank bin oder wenn dieses oder jenes kommt, sondern was ich heute brauche. Mit leeren Händen um das bitten, was ich für den Tag brauche. Ich darf es aufsammeln und als Proviant mitnehmen, aber immer nur für den betreffenden Tag. Da ist im Übrigen noch die Geschichte, dass sie am 6. Tag für den 7. Tag schon mitsammeln mussten. Wunderbar, oder? Damit sie am 7. Tag frei waren von dem Gedanken, ich muss heute auch wieder sammeln gehen. Ich muss heute auch wieder für meine Nahrung sorgen. Da hat Gott vorgesorgt. Gott sorgt vor, wenn wir 6 Tage arbeiten und den 7. Tag ruhen. Im Blick auf den Geber aller Gaben und auf seine Gaben sollen wir sammeln und dann dürfen aus Meckerern und murrenden Leuten zufriedene und dankbare Menschen werden. Am Ende vom Leben von Mose, da sagte Gott zu ihm, der Herr, dein Gott, hat dich gesegnet in allen deinen Werken. Er hat dein Wandeln durch diese große Wüste auf sein Herz genommen. 40 Jahre ist der Herr, dein Gott, bei dir gewesen. An nichts hast du Mangel gehabt. Das wünsche ich mir auch, dass Gott mal über mein Leben sagt, du hast doch eigentlich nie einen Mangel gehabt, dass ich das mal auch erkennen darf. Das Manna reichte aus und es hörte erst dann auf, als das Volk ins verheißene Land kam. Das bedeutet doch, sein Brot reicht aus, bis ich am Ziel und Ende meines Lebens angelangt bin. Karl Hartenstein hat einmal geschrieben, du verhungerst nicht, bis für dich die Tür des Vaterhauses aufgeht. Merkt euch das. Du verhungerst nicht, bis für dich die Tür des Vaterhauses aufgeht. Und dann in der Ewigkeit, dann gibt es eine ganz neue, eine ganz andere Art von Manna. Der Gemeinde von Pergamon wird in der Offenbarung versprochen, wer überwindet, dem will ich geben von dem verborgenen Manna. Den Israeliten wurde im Übrigen noch gesagt, dass sie zur Erinnerung an die Zeit der Wüstenwanderung einen Topf voll Manna konservieren und aufbewahren sollen. Und das ist es, was wir auch machen sollen, in Gedanken. Die Segnungen nicht vergessen. Ich bitte, dass wir uns immer wieder darum Gedanken machen. Wo war das jetzt wirklich? Wo habe ich jetzt heute etwas erlebt, wo ich weiß, das ist nicht ganz üblich, sondern da hat Gott gesegnet und eingegriffen. Und wenn wir einmal vor Jesus stehen, dann haben wir den Mannatopf dabei. In Gedanken all das Gute, was der Herr uns in diesem Leben geschenkt hat. Dann können wir erzählen von den großen Wundern seiner Barmherzigkeit, wie er uns mit Gutem gesättigt hat, ein ganzes Leben lang. Und dann werden wir sagen und singen können, Gutes und Barmherzigkeit nicht werden, sondern sind mir gefolgt mein Leben lang. Und jetzt werde ich sein und bleiben im Hause des Herrn für immer und ewig. Und dann wird garantiert keiner mehr murren und meckern können. Wir werden alle zusammen Gott ehren und Gott loben, ihn und den Sohn und den Heiligen Geist. Amen. Manna für Meckerer. Herr Jesus, danke, dass es dich gibt, dass du in mein Leben gekommen bist, dass du in unser Leben immer wieder ganz neu hineintrittst. Und dass du uns beschenkst, auch mit all dem, was wir wirklich nötig haben. Und manchmal stellen wir unverschämte Bitten, unmögliche Bitten. Und dann verwehrst du uns das und schenkst uns etwas anderes, was wir viel nötiger haben. Danke, Herr, du selbst bist das Lebensbrot, das uns satt macht, das unser Leben erfüllt. Und du selbst bleibst bei uns, bis uns die Tür des Vaterhauses aufgeht. Und du hältst uns an der Hand und du nimmst uns dann auch noch über diese letzte Schwelle, wo wir nicht mehr gehen können, wo wir deine Hand und deine Kraft brauchen. Du bringst uns zum Ziel und stärkst uns auch heute wieder, wenn wir nachher miteinander Abendmahl feiern. Male uns dein Bild, dieses Bild vom Manna vom Himmel, immer wieder so kräftig vor Augen, dass wir auch in schweren Zeiten es nie vergessen. Amen.